Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium. Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. Wir sind angelangt in Lukas Kapitel 12 und wir lesen miteinander die Verse 8 bis 12. Lukas Kapitel 12 ab Vers 8. Hier spricht der Herr Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie und womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr und Meister Jesus Christus, wir kommen wieder zu dir und wir setzen uns zu deinen Füßen, um von dir, die allein, zu lernen. Und wir bitten dich um deinen Geist, auf dass wir dein Wort begreifen, es im Glauben aufnehmen und danach tun. Herr, lehre uns zu leben, wie es dir gefällt. Lehre uns zu leben als deine Nachfolger. Herr, dazu schenke uns jetzt dein Erbarmen. Wir bitten es zur Ehre deines Namens. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, dass wir uns nicht fürchten sollen vor den Menschen, die uns nur töten können, aber darüber hinaus nichts zu tun vermögen. Vielmehr lehrt Christus, dass wir Gott fürchten sollen, der nach dem Töten noch die Vollmacht hat, uns in die Hölle zu werfen, den Ort ewiger Schande und ewiger Qualen. Gleichzeitig verstanden wir aber auch, dass Christus dies zu seinen Freunden sagte. Er sprach zu seinen Jüngern und er möchte, dass sie sich nicht nur fürchten, er möchte auch, dass sie verstehen, wie wertvoll sie in Gottes Augen sind. Erinnert ihr euch? Dass er uns lehrte, dass Gott Acht gibt auf einen einzigen Sperling und wir sind viel mehr wert als viele Sperlinge und dass er jedes unserer Haare auf dem Haupt gezählt hat. Das sollen wir in Wahrheit wirklich verinnerlichen. Eben damit du keine Angst hast vor Menschen und vor dem, was sie dir antun können. Das ist das einzige wahre Heilmittel gegen alle Menschenfurcht, Gottesfurcht und wahres Vertrauen auf Gott. Zu wissen, dass die Macht der Menschen begrenzt ist und sich sicher und geborgen zu wissen in der Hand des Herrn, ihm zu vertrauen und sich nicht zu fürchten. Ich möchte dich fragen, ob du über diese Wahrheiten nachgedacht hast, ob du sie wirklich bewegt hast im Gebet. Hast du gefleht, Herr, hilf mir, dass ich mich nicht mehr fürchte? Hast du über diese Wahrheiten nachgedacht, dass seine Macht zu fürchten ist und dass Menschen dir eigentlich nichts antun können? Und hast du nachgedacht über die Fürsorge des Herrn? Hast du dir die Sperlinge angeguckt? Hast du darüber nachgedacht, wie der Herr sich kümmert um sie und wie viel mehr um dich? Hast du, als du in den Spiegel geschaut hast, deine Haare gesehen und darüber nachgedacht, wie er ein jedes kennt und gezählt hat? Diese Wahrheiten, wir sollen sie verinnerlichen, wirklich verinnerlichen, damit es unser Leben verändert. Alles, was Christus uns predigt, zielt darauf ab, dass unser Leben verändert wird. Aber warum lehrt uns das Christus eigentlich? Warum sollen wir keine Menschenfurcht haben? Was ist denn jetzt die praktische Anwendung davon? Warum sollen wir ohne Furcht sein? Ganz einfach. Eben damit wir uns furchtlos zu ihm stellen und seinen Namen mutig bekennen vor den Menschen und furchtlose Bekenner Jesu Christi sind in dieser Welt. Und so lasst uns nun drei Lektionen lernen in Bezug auf das mutige Bekennen von Jesus Christus vor den Menschen. Und diese drei Lektionen, die gehören zusammen. Und ich hoffe, du erkennst, wie ernst diese Lektionen sind. Dass wenn du das nicht beherzigst, was Christus hier lehrt, dass das ewige, schreckliche Konsequenzen hat. Also lasst uns schauen, was der Herr Jesus Christus lehrt über das Bekennen seines Namens. Also erstens das Bekennen zu Jesus Christus. Verse 8 und 9. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Christus spricht hier noch einmal zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden und er macht ihnen hier zunächst Mut. Jeder, der sich vor den Menschen zu ihm bekennt, zu dem wird Christus sich bekennen. Was bedeutet das überhaupt, sich vor den Menschen zu Jesus zu bekennen? Nun, es bedeutet eben, sich nicht zu fürchten vor den Menschen, sondern sich vor den Menschen zu ihm zu stellen. Das heißt, zu bekennen, dass Jesus der Christus ist, der Herr und Retter. Das heißt, sich seiner nicht zu schämen, sondern frei und offen zu verkündigen, dass man an ihm glaubt und dass man ihm nachfolgt. Zu sagen, er ist mein Herr, ich gehöre ihm. Man hält es nicht verborgen, man hält es nicht geheim, man verschweigt es nicht, sondern man sagt es den Menschen, ohne sich zu schämen. Man bekennt sich zu ihm und sagt, ja, ich bin ein Nachfolger, er ist mein Herr, ich will ihm gehorchen, ich will ihm dienen, ich liebe ihn, er ist mein Leben, er ist mein Ein und Alles, dieser Jesus ist der Herr. Und jeder, der das tut, sagt Christus, jeder, der das treu tut, wird was erleben? Vers 8. Zudem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Christus nennt sich hier wieder, wie auch schon zuvor im Lukas-Evangelium. Er nennt sich Sohn des Menschen. Das ist zunächst einmal ein Titel der Erniedrigung, denn der Sohn Gottes, er wird Menschensohn, er nimmt Fleisch und Blut an. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Hoheitstitel, denn dieser Titel stammt aus Daniel Kapitel 7, wo wir lesen von dem Menschensohn, dass ihm alle Herrschaft übertragen wird und das ewige Reich. Da heißt es in Daniel Kapitel 7, Vers 13, und ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also wenn man sich vor den Menschen zu den Menschensohn bekennt, dann bedeutet das, ich bekenne mich zu dem, der Mensch geworden ist, der gestorben ist, der gelitten hat für meine Sünden, der aber auch auferstanden ist als der König aller Könige, der Sohn Gottes in Kraft, als der Menschensohn, dem alle Macht und Herrschaft, ja, das Leben aller Menschen gehört, meins und auch deins. Du solltest dich zu ihm bekehren. Er ist dein rechtmäßiger Herr. Und das zu bekennen, dass Christus der Herr ist, der Menschensohn, das kostet etwas. Christus sprach ja gerade zuvor, du erinnerst dich, dass Menschen unsere Leiber töten können. Da werden Menschen sein, die uns so sehr hassen, weil wir Christus bekennen, den Menschensohn, dass es unser Leben kostet. Sie wollen nicht, dass der Menschensohn über sie regiert und wehe allen, die ihn bekennen. Der Bibelausleger J.C. Ryle schreibt dazu, die Schwierigkeit, sich zu Christus zu bekennen, ist zweifelsohne sehr groß. Es war zu keiner Zeit einfach. Es wird nie einfach sein, solange diese Welt besteht. Es wird mit Sicherheit Gelächter und Spott, Verachtung, Hohn, Feindschaft und Verfolgung nach sich ziehen. Es kostet etwas. Verwandte wenden sich ab von dir, Kollegen grenzen dich aus, Menschen wollen dir sogar Leid zufügen. Schämst du dich deshalb für Jesus, weil du weißt, dass Menschen ihn verachten, oder stellst du dich zu ihm? Weißt du, der ganze Hebräerbrief handelt davon, dass Juden erst Christen wurden, das Judentum verließen und Christen wurden und dann plötzlich, als die Verfolgung losging, als es plötzlich etwas kostete, da fielen einige von ihnen vom Glauben ab und gingen zurück ins Judentum, wieder zurück zu den Opfern im Tempel, so als hätte Christus niemals bezahlt für Sünden. Und der Hebräerbriefschreiber ermutigt die Christen und sagt, so darf es nicht bei euch sein. Denkt doch daran, wie Christus gelitten hat außerhalb von Jerusalem für eure Sünden, wie er sein Blut gegeben hat zur Reinigung seines Volkes. Was sollten wir jetzt tun? Und da sagt der Hebräerbriefschreiber in Hebräer Kapitel 13, Vers 13, deshalb, weil er so sein Leben hingegeben hat zur Heiligung seines Volkes, sein Blut, deshalb. Lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Lasst uns mit ihm gehen nach Golgatha. Lasst uns seine Schmach mittragen. Lasst uns uns zu ihm stellen. Dann heißt es weiter, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir durch ihn und durch Jesus. Lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Was bedeutet das? Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist also, was Gott gefällt. Seinen Namen zu bekennen, sich zu Christus zu stellen, das ist das Opfer des Lobes, das ihm gefällt. Wenn mir all die Schmähungen der Menschen gleichgültig sind, ich will mich zu Christus stellen, koste es, was es wolle, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind ausgerichtet auf die Ewigkeit und darum wollen wir ihm jetzt die Ehre geben. Wie? Indem wir mit unserem Mund Christus bekennen. Wir sagen es laut, Christus ist der Herr. Wir stellen uns zu ihm, ohne uns zu schämen. Und wer sich so zu Christus stellt und seinen Namen bekennt, vor den Menschen, trotz all der Angriffe und trotz Hohn und Spott und Feindseligkeit der Menschen, wer sich so zu Christus stellt, darf was erleben? Was sagt Jesus? Vers 8, ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Also was wird ein Mensch erleben, wenn er sich hier in dieser irdischen Zeit zu Christus bekennt? Er wird etwas erleben in der himmlischen Welt, in der Ewigkeit. Etwas, was so wertvoll und so herrlich ist, dass wir es uns überhaupt nicht vorstellen können, was das bedeutet. Der Sohn des Menschen, das heißt der König aller Könige, der Machthaber über Himmel und Erde, der Erlöser, dieser Herr wird sich zu dir, dem Bekenner, bekennen vor den Engeln. Das heißt, vor dem himmlischen Gerichtssaal und Hofstaat, vor seinem Herr, vor seiner Armee. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Unzählige, sie sind überall. Sie stehen vor seinem Thron und Christus zeigt auf den Bekenner und sagt, dieser gehört zu mir. Vor allen seinen heiligen Engeln bekennt er sich zu uns. Wir hören in Matthäus Kapitel 16, Vers 27, der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Und wir wissen, dass der Herr seine Engel aussenden wird, um all seine Erwählten zu sammeln, damit sie zu seinem ewigen Königreich gehören und eben nicht ins ewige Feuer geworfen werden. Und Christus, dass er sich nun vor den Engeln zu uns bekennt, heißt, wir gehören zu dieser ewigen Welt. Wir sind nicht fehl am Platz, wir sind genau richtig. Christus sagt, ich spreche für ihn. Tastet diesen nicht an, fügt ihm kein Leid zu, er gehört zu mir. Mein Blut, mein Opfer spricht für ihn, gilt für ihn. Ich gehöre ihm und er gehört mir, er gehört zu meinem Königreich. Überleg dir, was das bedeutet, dass Christus sich zu dir stellt vor seiner heiligen Armee. Überleg dir, wie herrlich das ist. Vor all den Engeln stellt er sich zu dir, dem Sünder, und spricht, du bist sein und du wirst geehrt sein in alle Ewigkeit. Die Engel werden dich anerkennen als ein rechtmäßiger Bürger des Himmelreiches. Oh, das erinnert mich so an die Hure Babylon, an die Hure Rahab, entschuldigt. Diese Frau, die eigentlich so eine schändliche Sünderin ist, überlegt euch das. Aber als Jericho eingenommen wird, da stellt sie sich zu dem Gott Israels und zu seinem Volk. Es hätte ihr den Tod bringen können in diesem Moment. Aber sie bekennt und sie beherbergt die Israeliten und dann ging die Stadt unter. Gottes Truppen kamen. Diese Stadt wurde in Schutt und Asche gelegt. Aber sie, Rahab, sie gehörte nun zu diesem neuen Reich, zu Israel. Und die Israeliten, sie bekannten sich zu ihr, weil sie hat sich zu ihnen bekannt. Und im Grunde können wir sagen, wurde Rahab sowas wie ein Ehrenmitglied unter den Israeliten. Sie durfte wohnen in Frieden, mitten unter diesem Volk. Und sie ging sogar in den Stammbaum Jesu Christi ein. Diese Sünderin, weil sie eine Bekennerin war. Sie stellte sich zu dem Herrn und seinem Volk. Und so wird der Herr einen jeden retten, der ihn bekennt, auch wenn es gefährlich ist. In Römer Kapitel 10, Vers 9 sagt der Apostel Paulus, und hör genau hin, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, das heißt eben auch vor den Menschen, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Siehst du, dass beides nötig ist, wahrer Glaube im Herzen, aber auch, dass du mit deinem Mund Jesus Christus bekennst. Du kannst nicht einfach sagen, ja, es reicht, dass ich so meinen persönlichen Glauben für mich habe, aber ich behalte es für mich. Paulus sagt beides. Du musst es von Herzen glauben, aber du musst Jesus auch mit deinem Mund bekennen. Und dann werden die Engel dich tragen in das ewige Königreich des Menschensohnes und sie werden dich nicht tragen in das ewige Verderben der Hölle. Welch eine Ermutigung, sich tatsächlich mutig zu Christus zu stellen. Es ist besser als die Akzeptanz der Menschen dieser Welt, die Akzeptanz bei Christus und seiner heiligen Armee zu haben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Christus spricht aber auch eine unmissverständliche Warnung aus. Vers 9. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Also wenn du Christus verleugnest, indem du sagst, also ich habe mit ihm nichts zu schaffen, ich will nichts mit ihm zu tun haben, ich will gar nicht mit ihm irgendwie in Verbindung gebracht werden. Und du vielleicht nur sagst, dass du ein Christ bist, wenn es in dem Moment keine Schwierigkeiten bringt oder du sogar Vorteile davon hast. Was heißt, wenn du dich seiner schämst und ihn lieber nicht erwähnst und es so peinlich und so furchtbar unangenehm ist, wenn Menschen rausfinden, dass du ein Nachfolger Jesu Christi bist. Die Leute sollen es lieber nicht mitbekommen. Was wird Christus mit dir tun? Du schämst dich also für den König der Herrlichkeit, für den Herrscher des Himmels und der Erde. Du schämst dich auch noch vor diesem ehebrecherischen Geschlecht, diesen Erdenwürmern, die nur Staub sind. Ihr Ansehen und die Beliebtheit bei ihnen ist dir wichtiger als die Anerkennung des Königs aller Könige. Nun gut, was wird mit dir passieren? Wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Wenn Christus diese Welt richtet, wenn er seine heiligen Engeln aussendet, alle Gottlosen zu sammeln und in das ewige Feuer zu werfen, er wird sich nicht zu dir stellen. Er wird dich verleugnen. Er wird sich nicht zu dir stellen. Er wird dir sagen, ich kenne dich nicht. Weiche von mir, du Übeltäter. Im nächsten Kapitel, Kapitel 13, da geht es auch um das Gericht. Und da heißt es ab Vers 26, dass viele Juden und Israeliten sagen werden, wir kennen dich doch. Da heißt es ab Vers 26, dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir alle, ihr Übeltäter. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das heißt, die Soldaten Christi, seine heiligen Engel, die Engel Gottes, sie werden dich ergreifen und sie werden dich in die äußere Finsternis, in die ewige Hölle werfen. Wie es heißt in der Offenbarung Kapitel 14 ab Vers 10 von einem Ungläubigen, er wird trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden und jetzt hör einmal, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qualen steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Verstehst du, wie ernst die Lage ist? Wie ernst diese Worte Jesu Christi sind. Sich für ihn zu schämen, bringt ewige Schande. Sich jetzt zu Christus zu stellen, bringt dir eine kurze Zeit der Schande bei den Menschen. Sie verwerfen deinen Namen als böse. Aber dann bringt es dir ewige Herrlichkeit und Ehre im Himmel. Sag, möchtest du lieber für kurze Zeit den Zorn der Menschen spüren oder für alle Ewigkeit den Zorn des ewigen Gottes? Und eigentlich ist es doch so paradox, oder? Überleg dir das mal. Was kann einem überhaupt peinlich sein an Christus? Ja, dass du dich schämst für deinen verrückten Verwandten und so, das kann man vielleicht verstehen. Aber was ist denn an Christus, wofür man sich schämen kann für ihn? Was hätte er denn jemals getan, was irgendwie peinlich wäre, was irgendwie zu schämen wäre? Das rein gar nichts. Er ist der einzige, vollkommene, herrliche, wunderschöne, hocherhabene Herr der Herrlichkeit. Er hat ihn nur Gnade um Gnade erwiesen. Was hält man geheim? Was hält man zurück? Wozu stellt man sich nicht? Eigentlich müsste es in Wahrheit genau andersrum sein. Er müsste sich für uns schämen. Es müsste peinlich sein, dass wir zu ihm gehören. Aber er stellt sich vor all seinen heiligen Engeln zu uns Sündern, bei all dem, was wir getan haben. Er sagt, für diesen bin ich gestorben. Und er gehört mir. Sie gehört mir in alle Ewigkeit. Sollten wir, wenn wir das verstehen, nicht frei und offen und gerne und mutig uns zu Christus stellen? In der Familie und in der Schule, an der Uni und an der Arbeit. Aber wenn wir das jetzt hören, ihr Lieben, dann passiert etwas bei uns. Wenn der Heilige Geist wirkt und an dir arbeitet, dann passiert etwas bei dir. Und ich predige das, was ich hier predige, auch mir selbst. Das heißt, das passiert auch bei mir. Wir werden überführt. Wir wissen nämlich, dass es so viele Gelegenheiten gab, wo wir uns eben nicht wirklich getraut haben, uns zu Christus zu stellen. Wie oft haben wir uns für ihn geschämt, wo wir uns eigentlich hätten mutig zu ihm stellen sollen? Wie viele Situationen gibt es, wo wir haushoch versagt haben? Was ist mit uns, wenn der Geist uns so überführt, wo wir vielleicht nicht für Christus gesprochen haben? Was ist mit uns? Sind wir hoffnungslos verloren? Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Was ist, wenn wir gesündigt haben, indem wir Christus vielleicht in gewissen Situationen nicht so bekannt haben, sondern sogar vielleicht Dinge gesagt haben, die ihm nicht die Ehre gegeben haben? Vers 10. Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Nun schaut mal, dass dieser Vers hier zusammenhängt mit dem zuvor, weil es heißt hier und. Also was Christus nun sagt, erläutert was weiter, was passieren wird, wenn wir erscheinen vor dem Gerichtssaal Gottes, vor den heiligen Engeln. Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wir erfahren hier etwas sehr, sehr Trostreiches. Es gibt Menschen, die in schwere Sünde gefallen sind, die schon mal tatsächlich Worte gegen Christus gesprochen haben, die sich nicht so zu ihm gestellt haben, die ihn vielleicht sogar verleugnet haben. Und das wohl bekannteste Beispiel, was wir dann später im Lukas-Evangelium lesen, ist der Apostel Petrus selbst. Dreimal hat er Christus verleugnet und er verflucht sich selbst und er beteuert, ich kenne ihn nicht. Ihr Lieben, das waren keine Worte für Christus, das waren Worte gegen Christus. Er hat sich nicht zu ihm gestellt. Wird Christus nun zu Petrus sagen, ich kenne dich nicht? Ich kann mir vorstellen, dass Petrus so manche schwere Stunde danach hatte und dass er überlegt hat, ob er vielleicht die Grenze überschritten hat, dass es keine Gnade mehr für ihn gibt. Dass er so schwer gesündigt hat, dass der Herr es ihm keinesfalls vergeben kann. Und wir wissen, wie Petrus weinte. Er weinte bitterlich, aber er tat Buße. Er kehrte um zu dem Herrn Jesus Christus und der Herr stellte ihn wieder her. Er schenkte ihm die Vergebung. Er fragte ihn dreimal, hast du mich lieb? Ja, Petrus ist in schwere, schwere Sünde gefallen. Er hat Worte geredet dadurch gegen Christus. Aber dieser Petrus, er gehört zu Jesus und sein Blut spricht für ihn. Dieser Petrus hat versagt. Aber es war nicht die Regel, dass er Christus verleugnet. Es war ein Fall, ein Fall in schwerer Versuchung. Er hat diese Worte von Herzen bereut. Und Christus wird es und hat es ihm vergeben. Oder ein anderes Beispiel. Denkt an die beiden Männer, die mit Christus gekreuzigt waren, zu seiner Linken und zu seiner Rechten. Und wir lesen tatsächlich im Matthäusevangelium Kapitel 27, Vers 44, dass beide von ihnen Christus in übler Weise schmähten und ihn lästerten. Aber dann erfahren wir auch, dass der eine plötzlich Buße tat, als er dort hing am Kreuz und Christus beobachtete. Und er bereute es, was er dort getan hat, und korrigierte sogar den anderen und sagt zu Christus: Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er wendet sich an ihn im Glauben und tatsächlich, all seine Lästerung, die er gerade noch gesprochen hat, wird ihm vergeben und er geht mit Christus als erstes ins Paradies. Es ist möglich, Vergebung zu erhalten, wenn man gegen den Menschensohn geredet hat. Oder denk an Paulus. Wie hat er Jesus verfolgt und wie hat er gelästert und ihn als Lügner und Gotteslästerer und Verführer bezeichnet. Und der Herr hat ihn bekehrt und ihm wurde vergeben. Oder denk an die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Einige von ihnen haben gerufen, dass Christus gekreuzigt werden sollte und sie waren voll dabei, ihn hinzurichten. Aber wir lesen dann in der Apostelgeschichte, dass viele von ihnen sich bekehrten und gerettet worden und Vergebung erhalten haben. Also, ja, wer gegen Christus spricht, kann Vergebung finden, wenn er umkehrt, wenn er ein wahrer Bekenner wird. Vielleicht warst du auch mal jemand, der ungläubig war, der sogar gegen Christus gesprochen hat. Und vielleicht hattest du schon auch als Christ Momente der schweren Versuchung, wo du in große Sünde gefallen bist und Christus nicht die Ehre gegeben hast, sondern etwas getan hast, wofür du dich schämen musst, wo du kein mutiger Bekenner warst. Wenn du versagt hast, dann solltest du dich schämen. Aber schau, Christus vermag dir zu vergeben, wenn du weinst, wie Petrus darüber weinte, wenn du dich dafür wirklich schämst, dass du Christus so die Ehre genommen hast, wenn du wirklich umkehrst. Christus gibt uns hier die Verheißung, dass wenn man gegen ihn gesprochen hat, dass es vergeben werden kann. Welch eine Ermutigung für uns alle, die wir schon versagt haben. Welch ein gnädiger Herr. Aber Christus warnt zugleich. Er spricht noch weiter und sagt: Dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Nun, diese unvergebbare Sünde, die Lästerung des Heiligen Geistes, bewegt Christen seit jeher. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage gehört habe, dass Leute fragen, was ist das? Und wie groß diese Last bei so manchen ist, dass sie denken, sie haben diese Sünde begangen. Was meint Jesus denn damit? Manche sind verwirrt, weil sie sich fragen, Gott ist doch dreieinig. Also wenn ich Jesus lästere, schmähe ich dann nicht den Heiligen Geist auch, der ihn gesalbt hat? Und steht etwa der Heilige Geist höher als Christus? Christus kann man schmähen, es wird einem vergeben, aber wenn ich den Geist schmähe, dann finde ich keine Vergebung mehr. Wie ist das zu verstehen? Nun, du musst verstehen, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist zeigt dir etwas, was du normalerweise nicht erkennen würdest. Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit, der Christusbekenner ist. Das heißt, der Heilige Geist kommt und er bezeugt dir Christus. Er bezeugt dir, dass Jesus der Sohn Gottes, der Menschensohn ist, der Herr und einzige Erlöser. Das kann kein Mensch von sich selbst erkennen. Es muss der Geist offenbaren. Doch was ist, wenn der Heilige Geist es dir bezeugt? Wenn der Heilige Geist als Christusbekenner kommt, sodass du es nicht mehr verleugnen kannst, dass Jesus der Herr ist. Was ist, wenn der Geist dir Zeugnis gibt in Kraft, aber du es dennoch ablehnst? Und du damit sagst, dass der Bekennergeist Christi, der Geist der Wahrheit, ein Geist der Lüge ist, ein Lügengeist. Dann lästerst du den Heiligen Geist. Das sehen wir im Matthäusevangelium und im Markusevangelium. Das ist der Kontext. Christus tut Wunder durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sie können es nicht leugnen. Es ist offenbar, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er wirkt durch den Heiligen Geist. Und obwohl die Pharisäer es sahen und wussten, denn später kommt Nikodemus zu Christus in der Nacht und sagt: Lehrer, wir wissen, niemand kann die Wunder tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Sie wussten, dass das der Heilige Geist ist, der hier wirkt und der Christus bezeugt als der Gesalbte. Und obwohl sie es sahen und obwohl sie es wussten, sagten sie was? Christus tut das durch den Geist des Teufels, durch den Geist des Satans. Ihr Lieben, das ist die Lästerung des Heiligen Geistes. dass der Geist Gottes dir das Zeugnis gibt, und zwar das Christuszeugnis, die Wahrheit über Jesus Christus, und anstatt es anzunehmen, lästerst du und stellst das Zeugnis des Geistes so dar, als sei er von dem Vater der Lüge, als sei er ein Lügengeist. Für dich gibt es keine Hoffnung. Verstehst du? Ja, es gibt Menschen, die haben von Christus gehört, vielleicht auch Christus gesehen und so weiter, und sie haben Christus gelästert. Und ihm wurde vergeben. Wir haben jetzt viele Beispiele gesehen. Denn sie taten es, die Schrift sagt, aus Unwissenheit. Es heißt in Apostelgeschichte 3, Vers 17, Petrus predigt den Juden. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Oder Paulus sagt, 1. Timotheus 1, Vers 13, der ich früher ein Lästerer und Verfolgerer und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Es mag sein, dass jemand gegen Christus redet, weil er unwissend ist. Es mag sein, dass du Christus verleugnest und es dir später leid tut, weil dann der Heilige Geist kommt und dich überführt. Aber was ist, wenn der Heilige Geist es dir offenbart hat, wenn er dir das Zeugnis gibt und du nicht mehr unwissend bist? Was ist, wenn er dein Gewissen erleuchtet, dass du ein Gespür dafür bekommst, dieser Christus ist in Wahrheit der Sohn Gottes? Du kannst es nicht mehr verleugnen und du stellst dich doch dagegen. Du schmähst und lästerst den Heiligen Geist. Du machst ihn in diesem Moment zum Lügner, als sei sein Zeugnis nicht die Wahrheit. Du lästerst ihn. Du sagst, er ist nichts anderes als der Geist des Teufels. Und dann handelst du nicht in Unwissenheit. Und es gibt keine Hoffnung für dich. Du wirst ewig verdammt werden. Niemand kann den Sohn Gottes erkennen. Es sei denn, der Heilige Geist offenbart es. Aber was ist, wenn der Heilige Geist es dir offenbart und du dich abkehrst? Es heißt hier, dass die Menschen, die den Heiligen Geist gelästert haben, keine Vergebung erhalten in alle Ewigkeit. Keine Vergebung. Das heißt, in alle Ewigkeit wird der Zorn Gottes auf dir ruhen. Es wird niemals Linderung geben, er wird niemals die Strafe zurücknehmen, er wird dir niemals vergeben, sondern in alle Ewigkeit wirst du vollständig seinen Zorn erleben. Das ist, was Christus meint. Ihnen wird nicht vergeben. Denke noch einmal in den Hebräerbrief. Da waren Menschen, die haben das klare Zeugnis des Geistes erhalten, lernen wir da. Es heißt, sie wurden erleuchtet, sie haben sogar Anteil an den Wirkungen des Geistes erhalten. Und was taten sie dann? Aus Menschenfurcht wandten sie sich ab von dem Christuszeugnis, haben Jesus nicht mehr bekannt. Was sagen sie damit über den Geist, der es ihnen offenbart hat? Dass er ein Lügengeist ist. Sie schmähen ihn. Und darum heißt es in Hebräer Kapitel 10, Vers 28, hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und jetzt hör einmal, und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache. Ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wie schmäht, wie lästert man den Geist der Gnade? Indem man dieses innere Christuszeugnis, das man erhalten hat von ihm, ablehnt und als Lüge verwirft. Verstehst du, wie ernst es ist, wenn der Heilige Geist dir offenbart, wer Christus ist? Wenn du nicht mehr ein Unwissender bist, sondern dieser Geist gewirkt hat in Kraft. Vielleicht siehst du es in deiner Familie, wie Menschen verändert wurden. Vielleicht merkst du unter der Predigt, dein Gewissen wird erleuchtet und du merkst, dass es wahr. Aber du stellst dich dagegen und du stellst den Geist Gottes so dar, als sei er ein Lügner. Es gibt keine Hoffnung für dich. Der Heilige Geist wird dir nicht länger Christus bezeugen. Er wird sich zurückziehen. Er wird nur noch im Gericht bezeugen. Und es wird für alle offenbar werden, dass du verdammt wirst. Wisst ihr, wenn wir diese ernsten Worte hören, dann was passiert dann bei den wahren Gläubigen, denen der Heilige Geist wohnt? Und wir sagen, wir wollen diesen Bekennergeist, diesen Christusbezeuger, wir wollen ihn nicht schmähen, wir wollen ihn nicht lästern, wir wollen Christus nicht verleugnen. Ich will Christus nicht verleugnen, ich will dem Geist nicht widerstreben und ihn nicht lästern, ich will nicht darin versagen. Nun, Christus spricht weiter, damit du begreifst, dass du dies gar nicht aus deiner eigenen Kraft tun kannst. Wir hören nun eine Ermutigung noch von Christus. Drittens, der Herr selbst hilft durch den Heiligen Geist, durch den Bekennergeist, durch den, der Christus bezeugt, dass wir ihn mutig bekennen können. Vers 11. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Also noch einmal, das ist das, was der Heilige Geist tut. Er ist der Christusbekenner. Und anstatt nun eine unverzeihliche Lästerung gegen den Heiligen Geist zu begehen, ruft Christus uns auf, das Zeugnis des Heiligen Geistes zu glauben und auf seine Hilfe uns zu verlassen, damit wir ihn bekennen können. Nirgendwo in der Heiligen Schrift fordert dich Gott auf, Christus mutig zu bekennen, ohne seine Hilfe. Er hat allen seinen Christen verheißen, dass er uns aufhelfen will in unserer Schwachheit, dass wir Christus bezeugen können. Als Jesus seinen Jüngern sagte, sie sollen sich nicht fürchten vor den Menschen, sie sollen sich nicht schämen, sie sollen ihn bekennen, da erwartete er nicht eine Sekunde, dass sie das aus ihrer eigenen Kraft tun können. Im Gegenteil, er muss davon sprechen, dass der Heilige Geist uns helfen wird. Achte darauf, Jesus bereitet hier seine Jünger auf die Verfolgung vor. Er sagt nicht, eventuell könnte das passieren, er sagt, so, das wird passieren. Ja? Es wird schon bald passieren, dass religiöse und politische Machthaber euch anklagen und euch abführen werden. Und die Synagoge wird sich versammeln, sie werden Gemeindezucht durchführen, sie werden euch ausschließen als Heretiker. Und sogar die Obrigkeit, die Regenten, die Herrscher, Ihr werdet verurteilt werden als Feinde des Volkes, als Staatsfeinde, als Unruhestifter. Jüdische und heidnische Machthaber werden euch verurteilen, sie werden euch verklagen und nicht für ein kleines Delikt, so für eine Ordnungswidrigkeit. Sie werden euch behandeln als Schwerverbrecher, es wird um euer Leben gehen. Und wenn das passiert, na sicher, dann haben wir Christen Angst davor, dass wir Christus verleugnen könnten in dieser Situation, dass wir solch eine Furcht bekommen, dass wir ihm untreu werden. Dann kann man Angst haben zu versagen und überlegen, werde ich vielleicht was Falsches sagen, wenn sie mich verhören und wenn ich im Gerichtssaal dastehe und werde ich es schaffen, mich so richtig auszudrücken und werde ich die richtigen Argumente finden und vielleicht liegt man die ganze Nacht über wach in der Gefängniszelle und sagt, was ist, wenn der Richter das sagt, was werde ich dann sagen und wie kann ich mich am besten verteidigen? Und Paulus sagt, tut das nicht. Christus sagt, tut das nicht. Natürlich hat er seine Jünger hier vorbereitet. Du kannst das Wort nicht nehmen und es benutzen, so nach dem Motto, ein Christ darf sich nicht vorbereiten, er darf nicht studieren, er darf sich keine Gedanken machen, was man antwortet. Christus hat doch seine Jünger geschult, 3 Jahre. Sie haben das Wort verinnerlicht, sie sind nicht unwissend, sie sind gut vorbereitet. Aber bei all dem, was ihr wisst, schaut nicht in diesem Moment auf eure Klugheit und eure Redegewandtheit, eure Weisheit und Argumentationsfähigkeit, sorgt euch nicht, grübelt nicht vor lauter Angst, fragt euch nicht, ob eure Rhetorik und euer Inhalt so passabel sein wird, dass ihr diese Verhörung übersteht. Nein, wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Und tatsächlich, die Jünger haben das erlebt. Wir lesen dann von den Erfüllungen dieser Ansage Christi in der Apostelgeschichte, wie die Apostel festgenommen werden, wie sie vor den Hohen Rat der Juden erscheinen in Apostelgeschichte 4, Petrus und Johannes, wie sie sich verantworten. Und der Heilige Geist hat ihnen jeder Minute geholfen. Jedes Mal, wenn die Apostel erschienen, dann hat der Heilige Geist ihnen Kraft gegeben, dass sie das Evangelium verkünden konnten. Die Apostel konnten furchtlos in der Kraft Gottes auftreten und durch ihr mutiges Zeugnis wurden Menschen gerettet. Wir sehen das so deutlich bei Stephanus, wie er in diesem Moment, kurz vor seiner Steinigung, so erfüllt ist mit einer Weisheit, die nicht seine Weisheit ist. Wie der Geist ihn erfüllt, wie sein Angesicht leuchtet, wie das Angesicht eines Engels. Wie Gott mit seiner Gegenwart auf diesem Mann ruht. Und wie er spricht in einer Weise, dass sie ihm nicht widerstehen konnten. Aber achte darauf, was verspricht Christus hier? sagt der Geist Gottes, er wird so kommen, dass er euch lehrt, wie ihr euch so klug verteidigen könnt, dass ihr freigesprochen werdet. Petrus starb, Stephanus starb. Er gibt hier nicht das Versprechen, dass der Heilige Geist uns solche Weisheit und Kraft gibt, solche Worte, dass wir auf jeden Fall freigesprochen werden. Wozu ist der Geist da? Der Geist wird dir solche Hilfe geben, dass du in diesem Moment Christus nicht verleugnest, sondern ihn verherrlichst. Worte sprichst in den schwierigsten und bedrohlichsten Situationen, sodass Christus alle Ehre gegeben wird und du ihn nicht verleugnest. Nein, ein Bekenner Jesu Christi kann man nicht aus eigener Kraft sein. Du würdest schnell einknicken und Christus verleugnen. Doch hier ist der Geist, der Christusbezeuger, der dich mutig macht in Verfolgung, im Verhör, im Angesicht des Todes. Und darum sollst du dich nicht sorgen. Paulus brauchte das auch. Er bat die Epheser um Gebet. Er sagt, betet auch für mich in Epheser Kapitel 6, Vers 19. Betet für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Darum geht es. Es geht nicht um meine Verteidigung. Er soll mir Worte geben, damit ich ihn bezeugen kann und seine Ehre groß ist. Und so sprach der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Wir lesen das dann in Lukas 24, Vers 49. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Ich will euch ausstatten, dass ihr meine mutigen Zeugen sein könnt. Oder Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Und natürlich galt dieses Versprechen, dieser Geisteskraft, diese Ausrüstung, diesen Beistand auch in Anklagesituation, im Gericht von großen Herrschern. Diese Verheißung, die galt in allererster Linie erstmal den Aposteln und sie erlebten auch die Erfüllung. Aber ist hier nicht eine Ermutigung für uns alle, Angst zu überwinden, weil der Geist doch mit uns ist? Der Christusbezeuger, der Christusbekenner, er ist mit uns. Und er vermag uns Kraft und Weisheit zu schenken. Und wir dürfen nicht meinen, es läge einfach an uns. Er ist die Hilfe, wenn kritische Verwandte auf dich eindringen und wie in einem Verhör dich löchern und du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich antworten soll. Ich habe nicht die besten Antworten parat. Sondern bete doch zum Herrn und vertraue doch auf seine Hilfe. Weißt du, manchmal waren wir sehr selbstsicher und wir waren vielleicht wie Petrus, wo wir nicht gebetet haben, wo wir hätten beten sollen. Und dann zeigt uns der Herr, dass wir versagen, wenn wir nicht auf seine Hilfe vertrauen. Aber hier ist der Herr und er vermag dir zu vergeben. Die Frage, streckst du dich aus nach der Kraft des Geistes? Suchst du seine Hilfe? Weil ohne den Bekennergeist, ohne den Geist der Wahrheit, vermagst du nicht treu und loyal, dich zu Christus zu stellen und ihn zu bekennen. Es gab einst einen Mann mit dem Namen Thomas Cranmer, der war einst ein Erzbischof von Canterbury und der ist auch der Autor gewesen von diesem Book of Common Prayer. Und Cranmer, der stand an der Front der englischen Reformation. Also er diente Christus viele Jahre lang treu, er setzte sich für die Wahrheit ein. Doch dann kam Bloody Mary auf den Thron. Und die katholische Kirche verurteilte Cranmer zum Tode. Und zunächst nahmen sie Thomas Cranmer und haben ihn dazu gezwungen, dass er sich mit ansehen muss, wie seine Freunde auf dem Scheiterhaufen im Zentrum von Oxford verbrannt werden. Sie haben ihn dazu gezwungen, dass er es sich mit anschauen muss. Und es war so grausam mit anzusehen und es jagte ihn Angst ein. Und er fürchtete sich so sehr, dass er widerrief, seinen Glauben an das Evangelium widerrief und er schrieb, dass er widerruft. Das heißt, er sündigte sehr schwer. Er verleugnete den Herrn und die Wahrheit in diesem Moment. Doch kurze Zeit später, durch die Gnade des Herrn, der Bekennergeist Christi kam über ihn und sein Mut kehrte wieder zurück. Er bereute die Sünde des Widerrufens und er nahm die Entscheidung zurück und er erkannte, dass man Gott mehr fürchten muss als die Königin von England und den schrecklichen Tod. Und natürlich wusste er, was ihn erwartet, der Scheiterhaufen. Aber in seiner Abschiedsrede ermahnte er die Menschen und sagte, dass man sich weniger um diese Welt und mehr um Gott und die kommende Welt kümmern solle. Und dass man die Könige von England nicht fürchten solle, sondern die Macht Gottes. Und dann rief er noch aus, dass die Hand, mit der er den Widerruf unterzeichnet hatte, dass sie als erstes verbrennen soll, um seine Abscheu über seine eigene Sünde auszudrücken. Dieser Mann ging auf dem Scheiterhaufen. Er verbrannte zur Ehre des Herrn. Ja, dieser Mann hatte zunächst versagt. Doch dann kam der Bekennergeist neu auf ihn. Und er konnte furchtlos den Weg in den Tod gehen. Er hat den Geist nicht gelästert. Er hat in einem Moment versagt und hat gegen den Menschensohn gehandelt. Aber er hat den Geist nicht gelästert. Der Geist hat ihn neu erfüllt und hat ihn furchtlos gemacht im Angesicht des Todes. Ihr Lieben, lasst uns mehr auf die Hilfe des Geistes vertrauen. Haben wir nicht unzählige Beispiele in der Kirchengeschichte, wie Männer und Frauen mutig starben für den Herrn und Worte der Weisheit des Christusbekenntnisses sprachen im Angesicht des Todes? Vielleicht bist du ja jemand, der in der Vergangenheit Christus verleugnet hat. Und vielleicht belastet dich das sogar noch. Dann tu Buße, schäme dich dafür. Aber bekenne ihm deine Schuld und er wird dir vergeben. Doch wenn du hier bist und der Geist hat dir in aller Deutlichkeit und Klarheit offenbart, dass Jesus der Christus ist und er hat dein Gewissen erweckt, dass du verstehst, dass du dich bekehren müsstest und dass er es ist, aber du wendest dich gegen ihn, es gibt keine Hoffnung für dich. Du hast den Heiligen Geist gelästert, du wirst in die ewige Hölle gehen. Und darum rufe ich dir zu, kehre um, bevor es zu spät ist. Verhärte dein Herz nicht, wenn du heute seine Stimme, die Stimme des Heiligen Geistes durch sein Wort hörst, dass Christus dir bezeugt wird. Sondern komm zu Christus und uns allen. Lasst uns kommen zu Jesus und lasst uns flehen, dass er uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt, dass wir alle mutige Bekenner sind, da wo er uns hingestellt hat. Da wir erkennen, dass wir es nicht aus unserer eigenen Kraft vermögen, flehen wir, Herr, schenk uns deinen Heiligen Geist. So dass wir erleben, dass wenn wir dann erscheinen bei ihm, dass er sich zu uns stellt vor seinen heiligen Engeln. Möge ein jeder von uns diese Gnade erleben. Zur Ehre seines wunderbaren Namens. Amen.